Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Vor 6 Wochen habt ihr und Hans-Jürgen Bartsch gewählt, die neuen Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Straßburg. Viele haben gewählt, viele haben sich große Hoffnungen gemacht, denn die Versprechungen der Parteien waren enorm. So richtig sieht es aber noch immer nicht nach einem neuen Aufbruch aus. Die EU hat ein Kommunikationsproblem, sagt aktuell die ehemalige Justizministerin Katharina Barley, die dabei war, als sich Dienstag dieser Woche, am 2. Juli 2019, das Parlament konstituiert hat. 2 Drittel der Abgeordneten sind zum ersten Mal mit von der Partie, eine ganze Menge. Im Hörsaal beleuchten wir an diesem Wochenende einige der alten und neuen Probleme und geben wie immer Gedankenimpulse, was vielleicht anders und damit leichter werden könnte. Schon heute haben wir gleich 2 Redner im Programm. Wir beginnen mit dem Juniorprofessor Sascha Dickel. Er ist Mediensoziologe an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und spricht über digitale Demokratisierung zum neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Öffentlichkeit und Demokratie gehören zusammen. Das ist so ein Gemeinplatz, dem kann man erstmal unumwunden zustimmen. Mehr noch, wir hören oft, dass eine funktionierende öffentliche Sphäre eine notwendige Voraussetzung ist für eine funktionierende Demokratie. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von Öffentlichkeit sprechen? Das klassische Modell von Öffentlichkeit vor dem Siegeszug von Radio und Fernsehen, das ist typischerweise noch am Paradigma der öffentlichen Versammlung orientiert. Also von Leuten, die an einem Ort zusammenkommen, um öffentlich über Angelegenheiten zu diskutieren, die ein Gemeinwesen insgesamt betreffen. Denken Sie auch an Plätze, an denen sich Bürger versammeln, an Kaffeehäuser, an Stammtische, wo man über die Gesellschaft resonieren kann. Und diese Vorstellung eines resonierenden Publikums, das sich zusammenfindet und in einen Diskurs tritt, die ist etwa bei Habermas eine maßgebliche Keimzelle demokratischer Öffentlichkeit. Nun mag diese Vorstellung von Öffentlichkeit als Raum vernünftiger Diskurse schon immer etwas idealistisch gewesen sein. Beim Stammtisch, im Kaffeehaus oder auf dem Platz wird eben nicht nur resoniert, sondern auch geschimpft, geflucht und emotional gestritten. Und ohnehin folgt ja die Öffentlichkeit spätestens seit dem 20. Jahrhundert kaum mehr diesem Modell der Versammlung unter Anwesenden. Es hat ein Strukturwandel des Öffentlichen stattgefunden. Öffentlichkeit wurde dann von allen Dingen durch die Massenmedien hergestellt. Also auch unsere kleine Mikroöffentlichkeit, die wir hier haben, die sucht natürlich Anschluss an Massenmedien, um über diesen kleinen öffentlichen Raum hinaus sichtbar zu werden. Wenn ihr das nicht gelingt, dann verschwindet sie wahrscheinlich wieder im Vergessen, zumindest im gesellschaftlichen Vergessen. Doch auch die Blütezeit der Massenmedien neigt sich dem Ende entgegen. Ein neuer, ein digitaler Strukturwandel des Öffentlichen zeichnet sich ab. Und was ist das nun für eine Öffentlichkeit, die nicht nach dem Modell der Massenmedien operiert? Was für eine Öffentlichkeit produzieren eigentlich digitale Medien? Produzieren sie, wie man oft gehört hat, eine demokratischere Öffentlichkeit? Das war vor allen Dingen eine Hoffnung, die in den 90ern und frühen 2000er Jahren sehr stark gemacht worden ist. Produzieren sie vielleicht sogar eine grenzüberschreitende Gemeinschaftlichkeit, gar eine kollektive europäische Identität? Bringen sie uns einer europäischen Vergemeinschaftung näher? Die in diesem Vortrag angestrebte Fokussierung auf die Architekturen des Medialen, die bricht mit der Art und Weise, wie man typischerweise in der Öffentlichkeit über die Öffentlichkeit spricht. Denn da ist man ja typischerweise recht schnell bei bestimmten Akteuren und dem, was sie tun, sagen oder unterlassen. Man regt sich etwa auf über die Tweets des amerikanischen Präsidenten oder darüber, wie eine Kommentatorin oder ein Kommentator in den Tagesthemen ein tagespolitisches Ereignis kommentiert hat. Doch der Fokus auf die Akteure, die in der Öffentlichkeit auftauchen und Inhalte mitteilen, das verdeckt etwas den Blick auf die Strukturen, in deren Rahmen sie sagen, was sie sagen. Also die medialen Architekturen in unserem Fall. Der hier vorgeschlagene Blick, der wurde in einer sehr pointierter Weise in den 60er Jahren vom Medientheoretiker Marshall McLuhan stark gemacht. Und zwar durch die Formel The medium is the message. The medium is the message. Was meinte McLuhan damit? Er meinte damit, dass der entscheidende Punkt von Medien nicht unbedingt in den Inhalten zu suchen sei, diese seien austauschbar, sondern eben in den Strukturen der Medientechnologien, in den Arten und Weisen, wie diese Strukturen unsere Aufmerksamkeit lenken, wie sie unser Denken, wie sie unser Kommunizieren prägen, wie sie Möglichkeiten schaffen, wie sie Grenzen setzen. McLuhan rät seinen Zeitgenossen daher, weniger auf die Botschaften zu achten, die durch die medialen Kanäle versendet werden, sondern auf die medialen Kanäle selbst. So weist er etwa auf die kommunikative Revolution des Buchdrucks und seine Bedeutung für Kultur und Gesellschaft hin. Sein Hauptinteresse, das gilt aber den Massenmedien des 20. Jahrhunderts. Und es sind solche Massenmedien, die aus mediensoziologischer Perspektive ganz entscheidend für das Verständnis moderner Gesellschaften sind. Wenn wir unsere heutige digitale Medienwelt verstehen wollen, dann müssen wir zunächst einen kleinen Schritt zurücktreten und sehen, was ist eigentlich die Öffentlichkeit der Massenmedien. Massenmedien, darunter verstehen wir soziologisch, technisch vermittelte Formen des Kommunizierens, bei denen ein Sender eine große Anzahl an Empfängern erreichen kann. Zeitungen, Radio und Fernsehen sind die prominentesten Beispiele. Und in all diesen Medien gibt es für das Publikum in der Regel keine Möglichkeit zur Rückkommunikation. Also keine Möglichkeit, etwa Nein zu sagen. Wenn eine Nachrichtensprecherin eine Frage formuliert, kann ich darauf schlicht nicht reagieren. Massenmedien adressieren eben ihre Empfänger nicht als besondere Individuen, ja meist noch nicht einmal als getrennte gesellschaftliche Gruppen. Sie adressieren die Öffentlichkeit als gesellschaftliches Kollektiv, als massenmediales Publikum. Da die gleichen Informationen allen Rezipienten zur Verfügung gestellt werden, entsteht hinterrücks eben dadurch eine virtuelle gesellschaftliche Einheit. Wenn wir abends die Tagesschau sehen und wissen, dass andere ebenfalls die Tagesschau gesehen haben, dann können wir bei allen Gesellschaftsmitgliedern ein gemeinsames Vorwissen an Themen unterstellen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob dieses Wissen tatsächlich vorliegt. Es reicht die Unterstellung. Massenmedien wirken, so könnte man sagen, damit gleich in doppelter Hinsicht integrativ. Zum einen konstruieren sie eine virtuelle Gemeinschaft, ein virtuelles Wir. Zum anderen konstruieren sie eine Welt, auf die sich eben dieses Wir bezieht. Eine Welt, in der wir uns hier und jetzt befinden. Mit dem Internet transformiert sich der Raum des Öffentlichen erneut. Massenmedien sind immer noch da, sie sind immer noch wichtig, sie haben immer noch Bedeutung, sie werden immer noch breit rezipiert, aber sie haben eben Konkurrenz bekommen, und zwar eine digitale Konkurrenz. Ich möchte Ihnen im Folgenden 5 Thesen dazu vorstellen, was diese gar nicht mehr so neue Medienwelt ausmacht. Erstens, in der digitalen Ära wird das Publikum zum Produzenten. Wenn wir über Digitalisierung und Öffentlichkeit sprechen, dann fällt schnell der Begriff der sozialen Medien. Was meint es eigentlich, soziale Medien? Die Bezeichnung neuer Medien als soziale Medien, die transportiert eine ganz bestimmte Vorstellung des Sozialen. Sozialität wird hier nämlich als Chance auf reziproke Kommunikation gedeutet. Soziale Medien folgen eben nicht dem Paradigma der einkanaligen Kommunikation der Massenmedien. Und sie folgen auch nicht dem Paradigma eines konsumierenden Publikums, sondern dem eines produzierenden Publikums. Eines Publikums, das mediale Inhalte selbst generiert. Freilich, es müssen nicht alle produzieren. Aber damit Social Media überhaupt funktioniert, muss zumindest ein relevanter Teil des Publikums zu Produzenten von Inhalten werden. Die Kritiker der Massenmedien sahen nun diese Interaktivität des Web als eine Verwirklichung bereits länger bestehender Utopien einer Demokratisierung medialer Öffentlichkeit. Doch ist eines dabei zu bedenken, die Zahl der Produzenten medialer Inhalte ist zwar ungemein eingewachsen, aber damit wächst eben nicht zugleich die Zeitspanne, die jeder Einzelne zur Verfügung hat, um mediale Inhalte auch zu konsumieren, zur Kenntnis zu nehmen. Es kommt zu einem eben solchen Sinnüberschuss. Man hat eine Flut von medialen Inhalten, größer noch, wesentlich größer als zur Zeit der Massenmedien, natürlich noch viel größer als zur Zeit, wenn wir etwa auf Deutschland gucken, einer Zeit, wo es nur wenige Tageszeitungen und Fernsehkanäle gab. Das meiste, was gesagt wird, verhallt ungehört, ungesehen, ungelesen. Und das führt mich zur zweiten These. Auch in der neuen medialen Welt bilden sich Ordnungsmuster heraus, welche die mediale Selektion auf Rezipientenseite steuern. Das erste ist der Hashtag. Jenes einfache Symbol, das dient seit etwa 10 Jahren dazu, Beiträge auf Social-Media-Plattformen zu verschlagworten. Auf Plattformen wie Twitter und Instagram kann jeder Nutzer einen Hashtag vor ein Wort setzen, um es in ein Schlagwort zu verwandeln. Der Begriff Hashtag bezeichnet damit sowohl das Symbol selbst als auch einen Begriff, der mit demselben markiert worden ist. Die Verwendung des Zeichens macht es Nutzern sehr einfach, Beiträge zu finden, die dem Hashtag zugeordnet sind. So erlaubt die Verwendung des Symbols, seine Beiträge explizit an bestehende Diskurse anzudocken oder selbst neue Themen auf die Agenda zu setzen, wenn ein spezifischer Hashtag sich im Netzwerk verbreitet. Die meisten gehen natürlich auch hier in der Versenkung unter. Es gibt dabei im Kontrast zur Verschlagwortung in der Wissenschaft und in den Bibliotheken keinen vordefinierten richtigen Gebrauch von Hashtags. Die Bedeutung lässt sich auch nicht durch diejenigen einschränken, die einen solchen Hashtag in die Welt setzen. Er lässt sich ironisieren, er lässt sich gegen die Intentionen seiner ursprünglichen Erfinder wiederum wenden. Ein zweites Ordnungsprinzip stellt freilich der Algorithmus dar. Der Algorithmus, der Nutzerdaten auswertet und dafür sorgt, dass die Timelines der großen Social-Media-Plattformen geordnet werden, nach Relevanzkriterien, die für das Publikum eine Blackbox bleiben. Aufgrund dieser Filter, mit denen die Plattformen die Komplexität der Informationsflut zu reduzieren trachten, kann man nie sicher sein, ob man Mitteilungen, die man als relevant erachtet hätte, eigentlich wahrnehmen kann oder ob sie einem entgehen, weil sie sich von den Relevanzkriterien des Algorithmus unterscheiden. Nicht nur als Empfänger, sondern auch als Sender von Informationen ist man mit dieser Unsicherheit konfrontiert. Wird meine Nachricht Gehör finden oder wird sie algorithmisch aussortiert? Auch in dieser neuen Medienwelt wird also thematisch selegiert und gefiltert. Hashtags und Algorithmen bilden zwei unterschiedlich funktionierende Beispiele für diese Filterung. Es wird nicht mehr exklusiv gefiltert von Redaktionen. Die Konstruktion der Realität der sozialen Medien folgt anderen Mustern. Und zwar auch und gerade Mustern, die in die mediale Infrastruktur selbst eingeschrieben sind. Und damit komme ich zur dritten These. Soziale Medien machen den Konstruktionscharakter medialer Realität sichtbar. In sehr hellsichtiger Weise stellte Josef Wehner bereits vor mehr als 20 Jahren die These auf, dass interaktive Medien einen Wandel, ich zitiere, von einem ontologischen hin zu einem konstruktivistischen Verständnis medial inszenierter Wirklichkeit implizieren würden. Denn wird der Interaktionsverzicht zwischen Sender und Empfänger aufgehoben, entfällt gleichzeitig der Latenzschutz für die Konstruktionsabhängigkeit der Medienrealität. Nicht mehr das System der Massenkommunikation erzeugte objektive Welt, sondern die durch das neue Medium ermöglichte Vielfalt von Wirklichkeitsdarstellungen erregt nun die Aufmerksamkeit der Teilnehmer. Wehner vermutete, dass dadurch die Anschlussfähigkeit für alternative Wirklichkeitsdarstellungen drastisch zunehmen würde. Und er hat damit genau jene Diagnose in wesentlich tiefenschärferer Weise vorweggenommen, die heute unter dem Stichwort des postfaktischen Zeitalters breit, aber auch eher flach diskutiert wird. Die Gefahren der Demokratie durch eine einseitige, stromlinienförmige Struktur der Massenmedien, die sind bekannt, die Risiken durch soziale Medien hingegen noch kaum verstanden. Deren Herausforderung für die Demokratien des 21. Jahrhunderts ist nicht ihre Einseitigkeit, sondern vielmehr die öffentlich sichtbare Pluralisierung von Realität durch ein produzierendes Publikum. Damit findet natürlich auch populistische Kommunikation in sozialmedialen Verhältnissen einen außerordentlich fruchtbaren Nährboden. Denn Populismus basiert auch und gerade darauf, sich zu den Wirklichkeitskonstruktionen einer unterstellten Elite in Opposition zu setzen. Und soziale Medien bieten eben genau die Chance, Dissens gegenüber einer vermeintlich herrschenden Meinung, die in den Massenmedien zum Ausdruck kommt, publikumswirksam zu artikulieren. Dass diese Artikulation in den etablierten Massenmedien nicht gleichermaßen repräsentiert wird, das gilt dann als Beleg dafür, dass man eben eine Sicht der Dinge repräsentiert, die von der Elite unterdrückt wird. Der neue Strukturwandel des Öffentlichen erlaubt es somit einer AfD, welche diese Medien virtuos nutzt, der Realität der führenden Massenmedien die Realität der AfD gegenüberzustellen. Und selbst aus einer Position der eigentlich Mächtigen, wie etwa der eines US-amerikanischen Präsidenten, lässt sich ein soziales Medium nutzen, um vorbei an der vermeintlich elitären Wirklichkeitskonstruktion der etablierten Medien eine alternative, vermeintlich volksnähere Sicht der Dinge zu verbreiten. Die Pluralisierung öffentlich sichtbarer Diskurse führt somit auch zu einer Tribalisierung der medialen Sphäre, gepaart mit einer öffentlichen Hermeneutik des Verdachts. Könnte nicht auch alles ganz anders sein? Könnte es nicht anders sein, als die es neben mir oder die da oben darstellen? Doch ist diese Analyse, die ich bisher versucht habe, noch etwas zu einseitig? Denn sie ist viel zu sehr geprägt von bestimmten Plattformen, die wir gerne als soziale Medien bezeichnen. Allen voran natürlich Facebook. Das führt mich zu meiner vierten These. Soziale Medien sind nicht gleich. Sie können Dissense oder sie können Konsense befördern oder sogar jenseits von Dissens und Konsens operieren. Facebook ist ein Medium, das Dissense befördert. Das hat zunächst einmal mit der Infrastruktur der Diskurse zu tun, die hier geführt werden. Diese Diskurse erfolgen typischerweise in Threads, die es möglich machen, jeder geäußerten Position eine neue Position hinzuzufügen und genau bestimmten Worten, einem bestimmten Sprachgebrauch eine neue Bedeutung hinzuzufügen oder einfach zu artikulieren, nein, ich sehe das jetzt anders. Dabei ist niemand genötigt, alle Beiträge im Thread zu lesen. Man wird vielmehr dazu verführt, schlicht und einfach auf die jüngsten Äußerungen zu reagieren. Es gibt keinen eingebauten Endpunkt, an dem eine Diskussion abzubrechen wäre. Vielmehr ist die Form des Threads, also die Form des Medialen, hier darauf angelegt, dass es prinzipiell zumindest unendlich weitergehen könnte. Es ist damit nur eine Frage der Zeit, bis zu einer Position auch eine Gegenposition geäußert wird. Der Abbruch von Kommunikation ist nicht durch das Medium vorgegeben, sondern hängt eher von außermedialen Faktoren ab. Teilnehmer sind gelangweilt, sie sind frustriert, sie sind eingeschüchtert oder haben schlicht und ergreifend Besseres zu tun. Fragt man sich nun, warum einige Diskurse auf solchen Plattformen leicht eskalieren können, gilt es ferner zu bedenken, dass zahlreiche zivilisierende Aspekte der Interaktion unter körperlich Anwesenden hier fehlen. Etwa nonverbale Signale, die eine ständig mitlaufende Metakommunikation implizieren, die Nähe des Gegenübers, die zum Takt anhält. Darüber hinaus bieten solche Plattformen wie Facebook eben die Möglichkeit, in geschlossenen Gruppen Heterodoxien zu kultivieren, also Ideen, Haltungen und Lebensentwürfe, die in der Enge des Dorfes sozial sanktioniert werden würden und auch in der Großstadt womöglich anschlusslos bleiben würden, weil man gar nicht so einfach herausfinden würde, wo denn jetzt die Leute sind, die ähnlich ticken wie ich. Andererorts, also schwer anschlussfähige Ideen, Haltungen und Lebensentwürfe, finden auf Facebook Gelegenheit zu Vernetzungen und zu Vergemeinschaftungen. Das hat ambivalente Konsequenzen. Angehörige von Minderheiten etwa, die andernorts Diskriminierung fürchten müssten, finden hier Verständnis, Zuspruch und Unterstützung. Aber auch Rechtsradikale und Leute, die daran glauben, dass die Erde flach sei und kein Globus, finden hier einen sich selbst verstärkenden Resonanzraum. Also etwa eine Gruppe, die der Überzeugung ist, die Erde ist flach, hat eine mittlerweile hohe sechsstellige Anzahl von Mitgliedern. Ganz anders als Facebook funktioniert Wikipedia, ein für unsere Gesellschaft selbstverständlich angenommenes soziales Medium, das aber ganz anders funktioniert als Facebook, aber dem gleichen Prinzip. Also ich richte mich als Privatperson an eine Öffentlichkeit, kann Inhalte produzieren und habe die Möglichkeit, Feedback zu geben und zu erhalten. Wikipedia, das Online-Lexikon, folgt aber nicht einer sequentiellen Logik des Threads, sondern einer topologischen Ordnung. Die enzyklopädischen Beiträge werden in einer Art und Weise verfasst, die nur die jeweils aktuellste Fassung in den Vordergrund rückt. Frühere Versionen und die Diskussionen, die einen Beitrag begleitet haben, sind unter der Oberfläche verborgen. Und auch wenn es Streit und Zank gibt, die mediale Infrastruktur, die zwingt geradezu zur Kollaboration und zur Konsensfindung. Wer sich darauf nicht einlassen kann, steigt aus. Wikipedia ist damit ein Medium, das der Idee eines habermasianischen Diskurses in der Tat recht nahe kommt. Und der Internettheoretiker Michael Seemann macht das übrigens als ein Grund fest, warum Wikipedia gegenwärtig eher in der Krise ist und Plattformen wie Facebook eher am Aufsteigen, denn es ist viel mühevoller, sich auf einen Konsens zu einigen und ständig damit rechnen zu müssen, dass die eigenen Beiträge gelöscht, bearbeitet, redigiert wird und mit anderen sich irgendwo einigen muss. Und auch dieses Bild, was ich bislang gezeichnet habe, das ist immer noch etwas einseitig und unvollständig. Denn wenn man die Architekturen von Medien betrachtet und betont, dass diese Architekturen die mediale Praxis prägen, dann sollte nicht der Eindruck entstehen, dass Menschen sich diese Architekturen nicht auch eigensinnig aneignen könnten. Auch können wir sehen, dass beständig neue Architekturen gebaut werden. Die jetzige Medienkonstellation auch bei den sozialen Medien ist gewiss nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ja, auch das Versprechen einer digitalen Demokratisierung des Öffentlichen, die genau diese interaktiven Medien uns ja einstmals versprochen haben, die ist ein Leitbild, das weitere neue experimentelle Designs des Digitalen zu provozieren scheint. Das führt mich zur fünften und letzten These. Bürger nutzen digitale Medien als Experimentalraum der Partizipation in nahezu allen Gesellschaftsbereichen. Sie bilden Gruppen, die Hate Speech im digitalen Raum entgegenwirken. Sie organisieren über WhatsApp Proteste gegen die Trägheit der Klimapolitik. Sie initiieren Flashmobs vor Einkaufszentren. Sie unterstützen gemeinnützige Projekte via Crowdfunding. Sie programmieren Bots, die im Netz politische Botschaften verbreiten. Sie sammeln Umweltdaten in Städten, teilen diese anderen mit, werten diese Daten aus und positionieren sich damit als Bürgerwissenschaftler. Sie vermessen ihren Körper und holen sich auf den Patientennetzwerken medizinischen Rat bei anderen Betroffenen. Wie es bei Experimenten so ist, die meisten scheitern, einige gelingen, einige finden Imitatoren, einige verstetigen sich. Was Sie bei diesen Realexperimenten beobachten können, sind ständige Versuche der Workarounds und der Grenzüberschreitungen. Workarounds vorbei an den etablierten Institutionen und Regeln, Grenzüberschreitungen zwischen digital und analog, zwischen öffentlich und privat. Wohin das jetzt alles führt, das kann niemand seriös sagen. Kaum einer der großen Internetvisionäre etwa der frühen 2000er hat etwa den kometenhaften Aufstieg der sozialen Plattformen, der Smartphones oder der Kryptowährungen vorhergesehen. Das sollte uns zur Bescheidenheit anhalten. Was bedeuten diese Beobachtungen zum Strukturwandel des Öffentlichen nun für die Demokratie in Europa des 21. Jahrhunderts? Sie bedeuten zunächst, dass wir uns ganz entschieden von den Hoffnungen einer durch digitale Medien induzierten europäischen Öffentlichkeit, die in irgendeiner Weise einheitlich wäre, die in irgendeiner Weise eine substanzielle Gemeinschaft wäre, zu verabschieden haben. Eine mediale Öffentlichkeit, wie wir sie gegenwärtig beobachten können, ist nicht identisch, wenn wir den Raum über den Nationalstaat lösen, von der massenmedial erzeugten Öffentlichkeit, die eigentlich das nationale Kollektiv immer wieder in sich selbst bestätigt und bespiegelt hat. Ja, Öffentlichkeit im Digitalen kann ganz entschieden transnational funktionieren, denn sie aggregiert sich über thematische Anschlüsse, den Raum der meist national operierenden Massenmedien überschreitet. Diese Anschlusslogiken entziehen sich einer nationalen Kodierung. Wer sich für BDSM, Game of Thrones oder Ökologie interessiert, kann diesen thematischen Präferenzen online grenzüberschreitend nachgehen, rezipierend oder produzierend. Zugleich eröffnet der digitale Wandel Räume radikaler Renationalisierung, denn er schafft Räume des Sagbaren, welche die massenmediale Realität zuvor weitgehend exkludierte. Die produzierenden Öffentlichkeiten der digital vernetzten Medienwelt bilden keine Realfunktion einer virtuellen Gemeinschaft und eines in ihr kollektiv geteilten Themenvorrats mehr ab, noch nicht mehr als so richtig funktionierende Unterstellung. Mediale Öffentlichkeit innerhalb wie außerhalb des Nationalstaates ist nur noch im Plural zu haben als Öffentlichkeiten. Und diese Öffentlichkeiten sind in radikaler Weise fragmentiert und tribalisiert. Sie folgen je eigensinnigen Selektionsregeln im Rahmen von Infrastrukturen, die je unterschiedliche Spielfelder des Sozialen bereitstellen. Und diese wiederum sind keine Orte, an denen ein jeder stets engagiert über das Politische engagiert. Also der Marktplatz oder die Agora kommt nicht zurück. Vielmehr wird auch und gerade das Private der Individuen in ganz neuer Art und Weise öffentlich. Es ist vielleicht kein Zufall, dass sie bei einer der effektivsten sozial-medialen Bewegungen der Gegenwart, Fridays for Future, das öffentliche Anliegen aufs Engste mit der Inszenierung einer Privatperson verknüpft. Doch als Beobachter dieses Wandels sollten wir die Verführung einer Fixierung auf Personen nicht erliegen. Denn das, was Personen in medialen Öffentlichkeiten tun oder unterlassen, ist eben nur zum Teil ihnen als Individuen zuzurechnen. Das ist auch ein Effekt der medialen Kanäle, Plattformen, Bühnen, in denen sie agieren. Wenn wir unsere Demokratie im 21. Jahrhundert gestalten wollen, dann müssen wir uns um diese Architekturen des Medialen kümmern. Wir müssen über Möglichkeiten des Anbaus, des Umbaus und der Reparatur nachdenken. Dazu müssen wir diese Welt aber zunächst verstehen und sie nicht einfach wie eine digitale Verlängerung einer vergangenen medialen Zeit betrachten.
Der Mediensoziologe Sascha Dickel hat am 17. Mai 2019 über die, wie er sie nennt, verschiedenen Öffentlichkeiten in der EU nachgedacht und Gefahren wie Hoffnungen geschildert. Dickel sprach auf einem Symposium des Center for Applied European Studies der Frankfurt University unter dem Motto »Was bedeutet Demokratie in der EU im 21. Jahrhundert?« Und jetzt schauen wir mal darauf, was die von Dickel angesprochene Digitalisierung so alles mit sich bringt. Eine Cyberspace-Bedrohung nämlich. Philipp von Wusso, ein Informationswissenschaftler, spricht deshalb jetzt bei uns über die EU und ihre Technologieverantwortung, Cyberspace-Bedrohungen. Was genau ist das? Und wie sollten die Europäer damit umgehen?
Eine Verantwortung der EU bei der Cybersicherheit würde vor allem dem Schutz der kleinen Staaten dienen, die alleine mitunter viel zu schwach sind. Aber auch Deutschland hat gegen russische und chinesische Angriffe noch wenig auszurichten. Und natürlich gilt, dass Cyberangriffe nicht an Staatengrenzen Halt machen. Es wäre also schön, wenn sich Europa als Cybersicherheitsmacht konstituieren könnte, wenn man die Ressourcen bündeln und dadurch eine strategische Wirkung erzielen könnte, wie es immer heißt. Idealerweise würde man damit die Europäische Union als vierte Cyber-Großmacht neben USA, Russland und China aufbauen und könnte diesen Großmachtstatus dann friedenspolitisch nutzen. Aber es gibt diese drei Großmächte, USA, China und Russland, und die EU kommt nicht wirklich vor. Das gilt auch für die Cyberwelt. Die Frage ist, wie sich ein Verantwortungsbewusstsein in konkrete Politik und überhaupt in konkrete Schritte hin zu so etwas wie einer gemeinsamen Cyberabwehr umsetzen ließe. Ich bin da eher skeptisch und möchte vor zu großen Erwartungen an Europa warnen. Wenn es um Cybersicherheit geht, sollten wir realistisch bleiben und zunächst von der EU ausgehen, die wir haben. Und da sieht es so aus, dass Europa im Bereich der Cybersicherheit noch keine klare Rolle hat. Die EU ist gewissermaßen noch kein ernstzunehmender Player und es gibt wenig, was nicht bereits von anderen Playern besetzt ist, also von den einzelnen Staaten, von der NATO, von sozusagen freiwilligen Bündnissen wie Five Eyes. Europa sollte sich deshalb auf das besinnen, was tatsächlich sinnvoll und zu leisten ist. Das ist zwar relativ unspektakulär, aber hat durchaus seine Berechtigung. Eine breit verstandene gesamteuropäische Verantwortung für die Cybersicherheit dagegen, etwa im Sinne einer einheitlichen europäischen Cyberabwehr, würde zu einer Cyberabwehrbürokratie sondergleichen führen. Und eine solche Cyberbürokratie ist mit einer funktionierenden Cyberabwehr vollkommen unvereinbar. Nun sind sich die Kommentatoren relativ einig, dass es noch keine kohärente europäische Cybersicherheitsstrategie gibt. Die überwiegende Mehrheit geht aber wie selbstverständlich davon aus, dass eine starke Rolle grundsätzlich wünschenswert wäre. Nun ist es nicht ganz unmöglich, eine grundsätzliche, vage Strategie auszumachen. Sie lässt sich als ein Zwei-Säulen-Modell beschreiben, nämlich Resilienz, dieser ominöse Begriff, der innerhalb der EU dann eher als Abwehr ausgelegt wird und nicht so sehr im Sinne von Widerstandsfähigkeit. Und auf der anderen Seite die Cyberdiplomatie, was an begrifflicher Unklarheit dem Begriff der Resilienz in nichts nachsteht, wie ich noch erklären werde. Zunächst ein paar Worte dazu, wovon wir überhaupt sprechen, wenn wir dieses ominöse Wort Cyber benutzen. Der Gebrauch ist, um es milde zu sagen, sehr vielfältig. Das hängt auch mit dem Wort selbst zusammen, das bis vor kurzem nur in Konjunktionen wie Cyberkrieg, Cyberabwehr und dergleichen gebraucht wurde und seit neuestem auch alleinstehend verwendet wird für alles, was in irgendeiner Weise mit dem Internet zu tun hat. In der älteren Literatur und auch noch in so etwas wie der kollektiven Vorstellungswelt ist Cyberspace noch mit dem Weltraum verknüpft und der Cyberkrieg hat dabei ganz seltsame Überschneidungen mit dem Krieg der Sterne. Diese Assoziationen sind immer noch am Werk, wenn wir uns so etwas wie einen zukünftigen großen globalen Cyberkrieg vorstellen, den es so wohl nie geben wird. Gleichzeitig und in völligem Missverhältnis dazu wird das Wort Cyber heute oft als Synonym für das Internet verwendet und die damit verbundenen Gefahren. Diese sogenannten Gefahren aus dem Netz umfassen etwa auch das Online-Mobbing unter Schülern und die Gefahren durch übermäßigen Konsum gewisser Webseiten. Im Zusammenhang mit der Europäischen Union denken die meisten von Ihnen vermutlich zunächst an Themen wie die Regulierung der großen Tech-Unternehmen, Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft, also die sogenannten Big Five, an Algorithmen und die Versuche, ihre unsichtbare Macht zu brechen oder zumindest ein wenig transparenter zu machen, an den Datenschutz, an das Urheberrecht, an das Ausspionieren unserer privaten Kommunikation durch westliche und andere Geheimdienste, schließlich, last but not least, an Fake News, etwa im Zusammenhang mit der befürchteten Beeinflussung von Wahlen durch sogenannte Facebook-Trolls. All das mögen wichtige und teilweise ernstzunehmende Dinge sein, aber wir müssen hier die Thematik etwas enger fassen. Im engeren Sinne geht es bei Cyberangriffen um Angriffe auf Computer und Netzwerke, also um Angriffe, die zum Ziel haben, in ein Netzwerk einzudringen, etwa um an Informationen zu gelangen oder es lahmzulegen, zu beschädigen oder zu zerstören. Dabei gibt es wenige große Angriffe, bei denen wir vielleicht mit Recht von Cyberkrieg sprechen, aber es gibt auch die alltägliche Cyberkriminalität und Cyberspionage mit mehreren tausenden Angriffen jeden Tag. Auf der niedrigsten Ebene wird etwa Ihr Notebook für ein Botnet gekapert, ohne dass Sie es merken. Sie klicken auf einen Link und haben auf einmal Schadsoftware auf Ihrem Rechner. Vielleicht handelt es sich um sogenannte Ransomware, also um eine Lösegelderpressung. Sie sollen dann $300 in Bitcoin zahlen, damit ihr Rechner wieder freigegeben wird. Das alles findet auch wiederum auf einer staatlichen Ebene statt. Vor allem Nordkorea benutzt solche Ransomware-Angriffe, um an Devisen zu kommen. Bei den mutmaßlichen russischen Angriffen auf das deutsche Regierungsnetzwerk, die im Frühjahr 2018 bekannt wurden, handelt es sich dagegen um Cyberspionage. Die Übergänge zwischen staatlichen Akteuren und Cyberkriminellen und anderen Hackergruppen sind dabei oft fließend. Das gilt insbesondere für Russland, nicht für China und Nordkorea, wo das eher militärisch organisiert ist. Prinzipiell jedoch sind zumindest größere Cyberangriffe immer mehr eine Sache von Staaten. Hackergruppen machen fast durchweg nur noch die Drecksarbeit und Cyberterrorismus ist geradezu eine Lachnummer geworden und ISIS oder Al-Qaida haben nie ernsthaft Schaden anrichten können. Zwischen den großen Cybermächten, insbesondere zwischen den USA und China, hat sich bereits ein solches hohes Maß an gegenseitiger strategischer Cyberabschreckung entwickelt, dass große Cyberattacken schon aus Eigeninteresse extrem unwahrscheinlich geworden sind. Ein weltweiter katastrophaler Cyberkrieg hat trotz aller technischen Möglichkeiten bislang nicht stattgefunden und wird vermutlich in absehbarer Zeit nicht stattfinden. Doch zugleich befinden wir uns in gewisser Weise mitten im Cyberkrieg, denn Angriffe im Internet sind geradezu ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Wir befinden uns also in einer fragilen strategischen Situation, in der es trotz der Allgegenwart von Cyberangriffen keine realistische Aussicht auf große Cyberkriege gibt. Zugleich gibt es aber auch keine realistische Aussicht auf Cyberfrieden. Das nahezu gänzliche Ausbleiben großer Cyberkriege bei gleichzeitiger Allgegenwart von Cyberkriminalität und Spionage beschreibt einen neuen Normalzustand im Grenzbereich zwischen Krieg und Frieden. In hohem Maße geht es also darum, den alltäglichen Cyberkrieg zu managen und dafür zu sorgen, dass es keinen großen Cyberkrieg gibt, dass also die wenigen wirklich großen Angriffe in ihrer Wirkung und ihrem Ausmaß gering bleiben oder beschränkt bleiben. Ich will Ihnen drei Beispiele geben für solche großen Angriffe, die dann aber doch beschränkt genug geblieben sind. Das erste wäre der mutmaßliche russische Angriff auf Estland im Jahre 2007. Dabei handelt es sich um eine sogenannte DDoS-Attacke, also Distributed Denial of Service-Attacke. Da werden mithilfe von Botnets Server und Netzwerke so mit Anfragen überflutet, dass es zum Ausfall der Systeme führt. Solche Angriffe dringen noch nicht einmal in das Netzwerk ein, aber sie legen das zivile Leben lahm. Estland musste sich vorübergehend quasi komplett vom Internet abkoppeln und man konnte keinerlei Bankgeschäfte machen und dergleichen. Das zweite Beispiel, das ich Ihnen ganz kurz erläutern will, ist Stuxnet, der mutmaßlich amerikanisch-israelische Cyberangriff auf die iranische Atomanlage in Natanz im Jahr 2010. Hier wurde der Angriff so programmiert, dass er auf die genaue Abfolge von 984 miteinander verbundenen Siemens-Zentrifugen ausgerichtet war. Dieser Angriff konnte nur dort an dieser genauen Abfolge überhaupt Schaden anrichten. Der Angriff war letztlich nur halbwegs erfolgreich und hat das illegale iranische Atomprogramm nicht so weit zurückwerfen können, wie erhofft. Zugleich handelt es sich um das Musterbeispiel eines Cyberangriffs, der einen richtigen Krieg vermieden hat, der keinerlei Opfer und keinerlei Kollateralschäden produziert hat und der in hohem Maß die Kriterien eines gerechten Kriegsangriffs erfüllt. Das dritte Beispiel, das ich Ihnen nennen will, ist NotPetya, getarnt als Ransomware-Angriff namens Petya. Es handelte sich mutmaßlich um eine russische Strafaktion gegen die Ukraine, bei der 2017 über eine Steuersoftware, also ein Programm, womit man seine Steuererklärung macht, unzählige Rechner infiziert wurden, woraufhin das Dateiensystem der Festplatte verschlüsselt und somit blockiert wurde. NotPetya Petya gilt als der schlimmste Cyberangriff der Geschichte, auch weil er eskalierte und sich vermutlich ungewollt auf die Systeme internationaler Großkonzerne ausbreitete. Ein Beispiel: die dänische Reederei Maersk, die 10 Tage lang lahmgelegt war mit großen Auswirkungen auf die weltweite Logistik. Sie hatten dabei noch Glück, dass es so schnell ging. Dieser Fall ist für die Herausbildung von Normen für den Cyberkrieg von größter Tragweite und wird sich zweifellos auch auf die Normierung zwischenstaatlicher Angriffe auswirken. Es gibt noch keine klar definierte Rolle Europas im Bereich der Cybersicherheit. Bisweilen scheint es, als würde die EU ihre Ambition, hier zu einem bedeutenden Player zu werden, auf alle möglichen Bereiche und Initiativen gleichzeitig ausdehnen. Die Ausgangslage ist: die Hauptverantwortlichkeit für die Cybersicherheit liegt bei den Mitgliedstaaten. Diese Staaten sind teilweise bereits in andere Bündnisse eingebunden, natürlich in die NATO, aber auch andere freiwillige Bündnisse wie Five Eyes, was ein Zusammenschluss unter der Führung von Großbritannien ist, auch mit Australien, Neuseeland, Kanada und den USA. Es gibt dann verschiedene Erweiterungsformate von Five Eyes wie Nine Eyes und 14 Eyes, bei denen teilweise auch Deutschland enthalten sind. Es mangelt an Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten. Also das ist generell so in der EU, aber das hat bestimmte Auswirkungen bei der Cybersicherheit, nämlich dadurch werden kritische Informationen zurückgehalten, da sie die wirtschaftlichen Interessen der betroffenen Unternehmen berühren könnten. In dem Moment, wo sie eine gemeinsame Cyberabwehr aufbauen, müssen sie kritische Informationen austauschen, etwa zu Industrieinfrastrukturen, aber auch zu bereits erfolgten Angriffen. Und diese Informationen können von anderen EU-Staaten missbraucht werden, etwa zur Spionage, also Industriespionage. Und schließlich, es gibt verschiedene Interessen und unterschiedliche Ansätze bei der Cybersicherheit. Einige würden eine gemeinsame Cyberabwehr vornehmlich zur Spionage gegen die eigenen Bürger einsetzen, andere vor allem gegen russische Cyberangriffe, vor allem die baltischen Staaten. Andere, um sich von den USA unabhängig zu machen, und manche Staaten haben noch nicht mal eine Cybersicherheitsstrategie. Als Einschränkung muss man sagen, diese Lage könnte sich ändern infolge eines großen verheerenden Angriffs. Hier würde der Bedarf nach neuen Lösungen womöglich einen Innovationsschub auslösen. Unter diesen Umständen ist es schwer festzulegen, ob eine europäische Cyberabwehr rein defensiv angelegt sein soll, wie dies insbesondere Deutschland betreibt, oder ob die Strategie auch offensiv ausgerichtet sein muss. Die Diskussion in Deutschland ist sehr stark fokussiert, insbesondere mit dem Cyberkommando der Bundeswehr, auf die Frage der sogenannten Hackbacks, also ob man im Fall eines Angriffs gegen Deutschland auch den Server des Angreifers abschalten kann. Wichtiger ist aber noch vielleicht, dass die Waffen in Friedenszeiten schon angelegt werden müssen. Sie müssen jetzt schon in die Systeme möglicher Angreifer, um Bescheid zu wissen, was sie vorhaben. Sonst können sie am Ende nur noch irgendwie reagieren. Hier geht es auch um die grundsätzliche sicherheitspolitische Ausrichtung. Zunächst zu den bestehenden EU-Einrichtungen zur Cybersicherheit. Die wichtigste Institution ist die ENISA, die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit mit Sitz in Heraklion. Die ist kürzlich verstetigt worden. Und was mir beim Lesen der Dokumente besonders auffiel, ist, dass sie ein relativ enges Mandat hat mit einer weiten Auslegung. Das Mandat besteht eigentlich darin, zu beraten, ein Bewusstsein für Cybergefahren zu schaffen und als Kernaufgabe eine alljährliche gesamteuropäische Übung abzuhalten. In einer solchen Übung würde sich idealerweise so etwas wie eine europäische Identität bei der Cyberabwehr konstituieren. Ganz nebenbei finden Sie in den Dokumenten aber auch die Forderung nach einer europäischen Cyberabwehr im Sinne einer Cyberarmee. Die EU ist weit davon entfernt, aber es ist auch nicht sicher, ob das grundsätzlich eine gute Idee ist. Denn, wie schon angedeutet, eine gesamteuropäische Cyberverantwortung würde zu einer Cybersicherheitsbürokratie sondergleichen führen. Sie müssten Beauftragte benennen, um die verschiedenen beteiligten Stellen miteinander zu koordinieren. Dann müssten sie Beauftragte ernennen, um die verschiedenen Beauftragten miteinander zu koordinieren. Das Problem kennt man bereits hinreichend auf der nationalen Ebene, gerade in Deutschland, in dem föderalen System. Da haben Sie nicht nur die Bundeswehr, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, dann die Ministerien und die ganzen Landeskriminalämter, die alle ihre Cyberabteilungen haben. Und das wird natürlich unter Kafkaesken Brüsseler EU-Bürokratie noch einmal potenziert. Ich wollte Ihnen mal einen Eindruck geben, was es da schon gibt. Vor allem ist die ENISA bereits im Konflikt mit einer anderen EU-Behörde, dem European Cybercrime Center. Diese Institution gehört zu Europol und ist vor allem im Kampf gegen Kinderpornografie und Drogenhandel im Netz aktiv. Also das sind diejenigen, die sich im Darknet tummeln, um Kinderschänder zur Strecke zu bringen. Und da gab es Abgrenzungsfragen, sodass EC3 sich dann entschieden hat, keine politischen und Spionagefälle zu machen. Nun wäre es nicht ratsam, diese Behörden und Abteilungen wieder unter einer Gesamtbehörde zusammenzufassen. Das würde den Prozess der Bürokratisierung nur beschleunigen. Ich meine das gar nicht so sehr im Sinne eines allgemeinen Urteils gegen Bürokratie, sondern im Sinne einer tatsächlich funktionierenden Cyberabwehr um die Organisationsstruktur. Bürokratie ist natürlich in gewisser Weise nötig für auch Zuständigkeiten, Befehlsketten und so weiter. Aber die spezielle Aufgabe erfordert, wenn es ernst wird, das genaue Gegenteil, nämlich kleine, schlagkräftige Einheiten, die unmittelbar reagieren können auf das, was der jeweilige Angreifer tut. Diese Bürokratisierung und Aufblähung von Apparaten muss man dann auch noch in Verbindung sehen mit dem Problem, überhaupt qualifiziertes Personal zu finden, denn es gibt eine gigantische Krise des IT-Jobmarkts und wenn Sie überhaupt gute Leute finden, müssen Sie sie von anderen Institutionen abziehen. Es gibt aber Berichte von Staaten, ja, gerade so kleinen Staaten innerhalb der EU, nach denen Betroffene über das exorbitante Ausmaß an Inkompetenz klagen. Ich hatte von der zweigliedrigen Cybersicherheitsstrategie gesprochen. Wie konkretisiert sie sich? Vielleicht das wichtigste Vorhaben, um Resilienz zu erlangen, verstanden schon im Sinne eher von Abwehr, ist, seien Sie nicht allzu überrascht, die Zertifizierung von Geräten. Es geht hier um den Aufbau von Industriestandards, also gerade unter dem Sicherheitsaspekt und vor allem um die Vereinheitlichung von Zertifizierungsstandards für Informationstechnik, also um so etwas wie ein EU-Gütesiegel. Ein solches Zertifizierungsregime soll zwar nicht verpflichtend, aber dennoch EU-weit anerkannt sein und es soll sogenannte Anreize geben. Zertifiziert werden sollen also etwa Geräte, die dem Internet der Dinge angehören, Netzwerke, in denen Sie von Ihrem Smartphone aus die Temperatur des Kühlschranks regeln können und Ähnliches. Solche Geräte sind ganz besonders anfällig für Hacks und das kann Sie eventuell in große rechtliche Schwierigkeiten einschließlich hoher Schadenersatzforderungen bringen. Verwandte Fälle sind etwa private Drohnen und selbstfahrende Autos, also was passiert, wenn Ihre Drohne gehackt und für einen Terrorangriff missbraucht wird, haften Sie dafür, können Sie sagen, nein, ich bin ja gehackt worden und habe deswegen keine Schuld. Die Rechtsprechung ist da noch im Entstehen begriffen und es ist prinzipiell durchaus begrüßenswert, durch Zertifizierung die Sicherheitsstandards zu erhöhen. Im Bereich der großen Infrastrukturen ist das noch viel schwerwiegender, weil es hier auch eine sicherheitspolitische und strategische Dimension gibt. Denken Sie an die gegenwärtige Diskussion um den Aufbau eines 5G-Netzes und die Zweifel, ob Huawei oder Huawei, wie es eigentlich heißt, dazu der richtige Partner ist. Sie wissen vielleicht, dass Huawei laut chinesischem Gesetz dazu verpflichtet ist, Informationen an die chinesische Regierung weiterzugeben. Ferner gibt es die Möglichkeit, dass mit Hilfe eines Killswitch die Technologie einfach aus der Ferne abgeschaltet werden könnte. Es gibt hier eine reale Gefahr, denn dann müssen sie nicht mal mehr hacken, sondern können die gesamte Kommunikation routinemäßig mitverfolgen oder bei Bedarf abschalten. Hier hat sich gerade die deutsche Bundesregierung etwas stark in der Polemik gegen Trump verfangen und immer beklagt, er würde ihnen keine stichhaltigen Beweise für ein solches Vorgehen Chinas oder Huaweis vorlegen. Das scheint auch mehr oder weniger die EU-Politik zu sein. Großbritannien hat gerade die Beteiligung von Huawei für nicht kritische Systeme zumindest genehmigt. Die Frage ist, ob die strategische Gefahr nicht zu groß ist und ob hier nicht eine Technologieverantwortung sondergleichen vorliegt. Eine enge Verknüpfung der Cybersicherheit mit Industriepolitik ist in einem wichtigen EU-Bericht namens Joint 2017-450 prinzipiell gefordert. Demnach würde ein EU-weit anerkanntes Cybersicherheitszertifizierungssystem es ermöglichen, Zitat, Produkte für höhere Abwehrfähigkeitsstandards auszulegen und das Marktvertrauen in der EU zu stärken. Mit anderen Worten, die Zertifizierung würde helfen, nicht-europäische Anbieter vom Markt zu drängen. Dadurch, so heißt es weiter, würde ein hoher Cybersicherheitsstandard zu einem Wettbewerbsvorteil. Dieser Ansatz ist meines Erachtens grundsätzlich zu begrüßen und dies gilt sowohl ökonomisch als auch sicherheitspolitisch. Es geht darum, Schlüsselindustrien, die vom Markt gedrängt wurden, in Verknüpfung mit einer umfassenden Sicherheitsstrategie wieder aufzubauen. Und allgemein geht sicherheitspolitisch der Trend dahin, dass eine umfassende Cybersicherheit nur dann zu gewährleisten ist, wenn sie bereits die Produktion der Hardware mit einschließt. Demnach sind nicht nur die Geräte miteinander vernetzt, sondern auch Bereiche wie Cybersicherheit, Industriepolitik und Geopolitik. Ich hatte von zwei Säulen gesprochen. Das erste war die Zertifizierung, das zweite die Cyberdiplomatie. Das ist auch so ein neuer Sammelbegriff oder ein Buzzword, bei dem oft unklar ist, was eigentlich damit gemeint ist. Der ursprüngliche europäische Ansatz war Einhegung des Cyberkriegs durch Anwendung des internationalen Rechts. Das ganz große Dokument dieses Versuchs ist das innerhalb des NATO-Rahmens entstandene Talon Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare von 2013. Ein dickes Buch. Es gibt eine zweite Auflage von 2017, die das noch erweitert hat. Der Ansatz hat nie wirklich Anerkennung bekommen. Dabei ist er nicht so sehr falsch als vielmehr verfrüht geblieben, denn die darin sehr stark forcierte Anwendung des internationalen Rechts auf den Cyberraum hat sich nicht so einfach dekretieren lassen, sondern sie muss viel stärker in einem komplexen, langwierigen Prozess der Normenbildung erst etabliert werden. Es ist also ein weicherer Ansatz nötig. Im weiteren Sinne geht es darum, Vereinbarungen zu treffen. Das kann so aussehen, dass bestimmte Bereiche von gegenseitigen Angriffen ausgenommen werden oder ein Nicht-Angriffspakt geschlossen wird. Ferner geht es darum, Kooperationen oder Mechanismen der Konfliktbeilegung zu etablieren. Noch unterhalb dieser Schwelle geht es zunächst darum, vertrauensbildende Maßnahmen zu treffen oder zunächst einmal überhaupt einen Dialog zu etablieren und womöglich institutionell zu verankern. Darin versucht die EU so eine Vorreiterschaft zu entwickeln. Viele Staaten haben mittlerweile Beauftragte für Cyberaußenpolitik bis hin zu Botschaftern für Cyberdiplomatie. Das Problem aller Diplomatie, was machen Sie, wenn der andere gar nicht an einer diplomatischen Lösung interessiert ist, sondern die Verhandlungen bestenfalls nutzt, um Zeit zu gewinnen oder einfach Nein sagt. Anders gefragt, wie lautet Ihr Plan B, was haben Sie in der Hinterhand? Was also kann Diplomatie beitragen, den Cyberzustand zwischen Krieg und Frieden einzuhegen? Meiner Meinung nach kann die EU durchaus einen bescheidenen Beitrag zur Normenbildung leisten, wenn sie den diplomatischen Ansatz mit einer innovationsfreundlichen Industriepolitik und mit einer klareren strategischen Auslegung verbindet, die auch den Aufbau eines strategischen Drohpotenzial enthalten würde. Wie gesagt, davon ist man weit entfernt und es ist nicht ganz klar, ob es überhaupt so etwas wie eine Bewegung in diese Richtung gibt. Wenn es so etwas gäbe, dann und nur dann könnte die EU auch so etwas wie eine friedenspolitische Ausrichtung, die sie ja durchaus in Anspruch nimmt, unterstreichen können.
Philipp von Wussow vom Hamburger Institut für Theologie und Frieden sprach am 27. April 2019 auf einem Bürgerforum der Universität Hildesheim unter dem Motto »Die Europäische Union als Verantwortungsgemeinschaft gestern, heute, morgen«. Und falls ihr euch für weitere EU-Themen interessiert, schon in der nächsten Sendung, morgen am Sonntag, machen wir weiter damit. Oder wenn ihr wollt, auch online und als Podcast auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.